Deutschlandfunk zur Diskussion.
Deutschland ist in Sachen Klimapolitik schon ziemlich weit vorangekommen. Im Vergleich zu vor 30 Jahren ist der Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen fast halbiert worden. Der Ausbau erneuerbarer Energien schreitet voran und die Wirtschaft ist dabei, sich umzustellen und klimaneutral zu werden. Andererseits, Deutschland erlebt das dritte Jahr ohne wirtschaftliches Wachstum. Unternehmen beklagen einen hohen Strompreis und ächzen unter den Investitionen, die für das Ziel der Klimaneutralität nötig sind. Und weltweit steigt die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre immer weiter an. Die USA haben sich unter Präsident Trump von Klimaschutzpolitik verabschiedet und Forschende warnen, der Regenwald im Amazonas könnte sich in eine trockene Savannenlandschaft verwandeln, wenn die Abholzung nicht gestoppt wird. Wie kann unter diesen Umständen wirksamer Klimaschutz gelingen? Kann er überhaupt gelingen? Und wie kann er gerecht gestaltet werden? Unter anderem darüber beraten gerade etwa 50.000 Delegierte bei der UN-Weltklimakonferenz in Belém. Und auch wir wollen das heute diskutieren. Mein Name ist Elena Gorges und das sind meine Gäste. Aus Belém zugeschaltet ist uns meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker, Umwelt- und Klimaredakteurin des Deutschlandfunks. Sie hat die Erwartungen schon vorab gedämpft. Klimakonferenzen seien keine Orte, an denen das Klima gerettet wird. Es sind Orte, an denen ein Rahmenwerk erarbeitet wird. Und bei ihr ist der Klimaforscher Niklas Höhne, Mitbegründer des New Climate Institutes. Er sagt, wir stehen dem Klimawandel nicht machtlos gegenüber. Die internationalen Klimaverhandlungen, die haben schon etwas gebracht. Herzliche Grüße nach Belém.
Hallo.
Hi.
Und in Berlin sitzt Sebastian Bohley. Er ist bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer unter anderem zuständig für die Themen Umwelt und Energie. Und die DIHK sagt, wenn wir die jetzige Energiepolitik so weiter betreiben, gefährden wir den Wirtschaftsstandort Deutschland. Auch an Sie herzlich willkommen.
Hallo aus Berlin.
Und in Hannover begrüße ich Christian Meyer, Grünpolitiker und Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz in Niedersachsen. Er ist der Meinung, wenn andere Bundesländer so stark auf erneuerbare Energien gesetzt hätten wie Niedersachsen, müssten jetzt nicht fossile Reservekraftwerke finanziert werden. Ich grüße auch Sie, Herr Meyer.
Moin aus Niedersachsen.
Ann-Kathrin, du bist in Belém und berichtest von dort für den Deutschlandfunk. Und es steht nicht gut ums Klima. Welche Stimmung nimmst du auf der Konferenz wahr?
Eine positiv gespannte, weil ja alle wissen, um was es geht. In diesem Jahr gibt es endlich wieder einen Gastgeber, der sich auch um Klimaschutz bemüht mit Brasilien. Letztes Jahr Aserbaidschan, die hatten das Klima nicht so wirklich auf dem Zettel, wollten nur eine gute Konferenz durchführen. Brasilien will für den globalen Süden etwas voranbringen. Und das merkt man hier schon an den ersten Tagen durch zahlreiche Vorstöße, was die Finanzierung angeht, was einen gerechten Übergang angeht. Und Brasiliens Präsident Lula da Silva hat ganz klar gemacht, das soll hier die COP der Umsetzung werden, also nicht mehr nur Regeln festlegen, sondern auch klar darüber sprechen, wie kommen wir dahin. Dafür sollen Fahrpläne entwickelt werden. Und ich glaube, insbesondere die EU, die darf sich warm anziehen, weil der globale Süden, der hat hier was vor.
Und was meinst du dann genau damit, dass dort das Klima nicht gerettet wird?
Naja, also es geht auf Klimakonferenzen darum, du hast es schon gesagt, ein Regelwerk zu verabschieden, wie man Klimaschutz machen kann. Das ist der ganze Sinn auch des Pariser Klimaschutzabkommens. Und ausgehend davon werden bestimmte Stränge verhandelt, beispielsweise die Emissionsminderung, die Anpassung. Dafür werden gemeinsame Regeln international erarbeitet. Die Umsetzung, die muss dann allerdings in den Nationalstaaten passieren. Die müssen nationale Gesetzgebung erlassen, sich auf den Weg machen. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es international keine Sanktionsmöglichkeit. Auch das müsste theoretisch in den Ländern selbst passieren. Das heißt, es geht hier darum, gemeinsam sich zu verabreden, ein Commitment zu schaffen für eine Sache, auch durchaus Regeln festzulegen. Aber die Umsetzung muss eben in den Nationalstaaten passieren. Da muss das Klima gerettet werden auf Ebene der Bundesregierungen, aber tatsächlich auch auf Ebene beispielsweise der Städte. Kommunen spielen eine ganz große Rolle beim Klimaschutz. War gestern auch großes Thema hier auf der Weltklimakonferenz mit zahlreichen Kommunen, die sich hingestellt haben und gesagt haben, yo, wir wollen was reißen. Kalifornien beispielsweise hat gestern auch noch mal präsentiert, wie weit sie in dieser Hinsicht schon sind. Und da wird eben das Klima gerettet, wenn überhaupt.
Herr Höhne, wie sind Ihre Eindrücke von der Konferenz? Das sind ja sehr viele Pavillons und viele Veranstaltungen. Vielleicht haben Sie ein ganz anderes Bild als meine Kollegin.
Ja, nee, eigentlich schon eine ähnliche Einschätzung hier. Es ist natürlich sehr voll. Das ist die zweitgrößte Klimakonferenz in der Geschichte. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für diese kleine Stadt Belém. Aber man ist ja hergefahren unter dem Eindruck, dass es der Welt gerade nicht so gut geht, mit verschiedenen Kriegen, mit Ruck nach rechts in Demokratien, mit einer Trump-Administration, die sich jenseits von Fakten bewegt und den Klimawandel leugnet. Also das waren eigentlich keine guten Startbedingungen. Und insofern sieht es hier doch eigentlich ein bisschen besser aus, muss ich sagen. Man reißt sich zusammen. Es gibt eine kritische Masse von Ländern, die tatsächlich auf Regeln basiert gemeinsam Klimaschutz machen will. Was am Ende rauskommt, müssen wir noch sehen. Aber das ist erstmal schon mal gut, dass diese Länder sagen, ja, wir machen das auch zusammen und versuchen hier in diesem Jahr einen Schritt weiterzukommen. Die Klimakonferenzen sind extrem kompliziert, weil hier 196 Staaten einstimmig etwas bestimmen müssen. Das kann immer nur der kleinste gemeinsame Nenner sein. Und dass da überhaupt was rauskommt, ist ja schon mal toll. Aber alleine reicht es eben nicht. Und wie Ann-Kathrin Büsker schon gesagt hat, es muss dann zu Hause umgesetzt werden. Die Länder müssen auch tatsächlich das tun, was sie hier versprechen. Und da ist genau der Punkt, wo es jetzt weitergehen muss.
Und da sind wir bei Ihnen, Herr Mayer. Klimaschutz gehört zur DNA Ihrer Partei, Bündnis 90 Die Grünen. Sind die Verhandlungen auf der Weltbühne in Belém für Ihre Politik in Niedersachsen überhaupt wichtig?
Ja, gerade für uns als Küsten- und Agrarland in Niedersachsen, wir haben 618 Kilometer Deichlinie, wir haben die ganzen Inseln davor von Borkum bis Wangerooge und der Meeresspiegel steigt, wir investieren Milliarden in den Küstenschutz, wir müssen die Menschen dort schützen, das Vermögen schützen. Unsere Wälder haben ziemlich viel Dürre, wir haben Wassermangel mittlerweile, in der Landwirtschaft haben wir hohe Ernteschäden durch die Klimakrise, in Deutschland bei 2,5 Grad und gleichzeitig sind wir aber auch das Land, was mittlerweile das erneuerbare Energieland Nummer eins ist. Wir haben die meisten Windräder, wir erzeugen den grünen Stahl, wir setzen auf Wasserstoff, sind wir an Offshore-Windenergie. Wir sind auch bei Solar ganz gut, bei Biogas sowieso. Und da sind viele Branchen hier entstanden und deshalb ist für uns das auch wirtschaftlich ganz entscheidend. Elektromobilität von VW, der Spitzenreiter in Europa ist. Also für uns ist das für Niedersachsen ganz existenziell, dass man beim Klimaschutz jetzt nicht eine Pause macht und rückkehrt ins fossile Zeitalter.
Herr Boley, die Schilderungen von Herrn Mayer, die klingen ein bisschen so wie Goldgräberstimmung. Sie bringen eine Perspektive aus der Industrie in unsere Runde. Welchen Stellenwert haben die Verhandlungen in Belém für Sie?
Ja, also es ist natürlich total wichtig, dass wir auf internationaler Ebene auch über Klimaschutz sprechen, über globalen Klimaschutz. Weil wenn wir gucken, dann ist Klimaschutz ja letzten Endes ein Trittbrettfahrerproblem. Das heißt, wenn ein Land mehr macht, dann hat das andere Land das Gefühl, es müsse weniger machen. Und das kann man natürlich ein Stück weit über solche Klimakonferenzen auflösen. Und wenn wir gucken, wo wir vor 10 Jahren standen, als wir über das Pariser Abkommen ja gesprochen haben und es dann am Ende ja auch beschlossen worden ist, da waren wir ja, was die Temperaturanstiege angeht, die zu erwarten sind, noch bei ganz anderen Niveaus, als wir mittlerweile haben. Also haben die Klimakonferenzen durchaus auch was gebracht. Und ja, natürlich ist es so, wie Herr Mayer auch gesagt hat, es gibt in vielen Bereichen erhebliche wirtschaftliche Chancen auch. Was wir aber sehen, wenn wir jetzt mal spezifisch auf die deutsche Wirtschaft schauen, ist, dass uns derzeit 60% unserer größeren Industrieunternehmen über 500 Mitarbeitern erzählen, dass sie sich überlegen, zumindest in Deutschland die Produktion einzuschränken beziehungsweise die Produktion ins Ausland zu verlagern. Wir haben hier also mehrere Stränge, die parallel laufen, also positive wie negative Entwicklungen, die sich auf die deutsche Wirtschaft eben ganz unterschiedlich auswirken, die sich branchenspezifisch unterschiedlich auswirken und die sich natürlich auch regional sehr unterschiedlich auswirken.
Bevor wir auf die deutsche Wirtschaft kommen, würde ich ganz gerne dieses Stichwort von dem Trittbrettfahrer aufgreifen. Ann-Kathrin, wie wird denn diese Gerechtigkeitsfrage in Belém diskutiert? Denn es ist ja tatsächlich so, dass sich zum Beispiel die USA aus dem Kampf gegen die Erderwärmung verabschiedet haben und sie sind ja zu einem großen Teil dafür mitverantwortlich. Ist es da gerecht, dass sich andere Staaten, die für den Klimawandel gar nicht hauptsächlich verantwortlich sind, jetzt noch ein Bein ausreißen sollen?
Das ist durchaus eine Frage, also die Frage der Gerechtigkeit. Die Formulierung der Frage finde ich insofern, weiß ich nicht, ob ich da mitgehen möchte. Wir haben ja gestern hier auf der Klimakonferenz den neuen Climate Risk Index von Germanwatch präsentiert bekommen. Und da zeigt sich, dass insbesondere die am wenigsten entwickelten Staaten ganz besonders von Extremwetterereignissen getroffen sind. Die leiden darunter, deren Entwicklung wird dadurch auch immer wieder gebremst. Das heißt, sobald sie was aufgebaut haben, kommt kommt beispielsweise ein Taifun und reißt alles wieder um. Das heißt, die Entwicklung geht von vorn los. Und genau diese Staaten haben aufgrund ihrer geringen Wirtschaftsleistung enorm wenig zur Erderwärmung, die wir jetzt sehen, beigetragen. Und genau da beginnt die Gerechtigkeitsfrage. Also Staaten, die wenig zur Erderwärmung beigetragen haben, werden ganz besonders von ihr bedroht und auch konkret erfasst und brauchen Hilfe dabei, sich entsprechend anzupassen. Deshalb gibt es auf jeder Weltklimakonferenz große Debatten auch über das Verursacherprinzip. Wer zahlt eigentlich für die notwendige Klimaanpassung und den notwendigen Klimaschutz? War ja auch letztes Jahr in Baku ein ganz großes Thema, als man sich auf ein neues globales Klimafinanzierungsziel geeinigt hat, das ehrlicherweise nicht ausreicht und deshalb dieses Jahr wieder auf der Themenliste steht. Und solange da die Industriestaaten ihrer Verpflichtung nicht nachkommen für die Folgen, die sie verursacht haben durch ihre Wirtschaftsleistung, ihren CO2-Ausstoß, solange sie der Verantwortung nicht nachkommen, wird es ehrlicherweise mit dem Klimaschutz in den anderen Ländern auch nicht so gut funktionieren, weil dort schlichtweg das Geld fehlt, die Finanzmittel, um etwas voranzubringen. Das ist das größere Streitthema, was auf jeder Klimakonferenz wiederkommt. Was wir auf dieser Klimakonferenz nochmal explizit sehen, ist das Ringen um einen gerechten Wandel. Also was wird eigentlich mit den Arbeiterinnen und Arbeitern, die in fossilen Branchen leben, insbesondere auch in Entwicklungsstaaten, Beispiel Brasilien, der halbstaatliche Petrobras-Konzern, ein Ölkonzern, gibt hier vielen Leuten Arbeit. Es ist in einem Land mit Armut nicht zu unterschätzen, wie viele Menschen dort Arbeit finden, da bezahlt werden. Was passiert mit denen, wenn der Ausstieg aus fossilen Energien forciert wird? Kann man jetzt sagen, ja, investieren wir in Erneuerbare, kriegen die da neue Jobs. Aber dafür braucht man ja auch Geld, Mittel, die man investieren kann. Und da sind wir wieder bei der Finanzfrage. Also die Gerechtigkeitsfrage ist auf Klimakonferenzen insbesondere eben eine Geldfrage.
Und Herr Höhne, was Herr Bohley gerade angesprochen hat, dass es auch so eine Diskrepanz gibt, wenn sozusagen Erfolge errungen sind, dann lehnen sich manche Staaten vielleicht zurück und sagen, naja, die einen haben schon so viel gemacht, dann können wir jetzt ein bisschen weniger machen. Wie wird das diskutiert?
Ich glaube, dieses Trittbrettfahrer-Argument, das zählt eigentlich nicht mehr. Im Pariser Klimaschutzabkommen hat man sich geeinigt, komplett auszusteigen aus Treibhausgasemissionen, aus Kohle, Öl und Gas. Denn erst wenn wir aufhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen, hört die globale Temperatur auf zu steigen. Aber solange steigt sie eben noch. Also, dass wir raus müssen aus Kohle, Öl und Gas, das ist einfach gesetzt. Ja? Anders können wir das gar nicht hinbekommen. Also, wir müssen da raus. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es doch klar, dass wer zuerst das schafft und wer die Technologien bereitstellt, damit das geht, der hat doch hier einen Vorteil. Und das haben auch verschiedene Länder verstanden, also insbesondere China. Ja? Also China hat das verstanden als Möglichkeit hier, als Innovationsmöglichkeit, als wirtschaftliche Wachstumschance. Alles, was wir für die Energiewende brauchen, kommt aus China. Erneuerbare Energien, also Wind und Sonne, Batterien, Elektroautos, Elektrolyseure und so weiter. Also die haben das mit einem langen Atem als Zukunftsthema gesehen. In Indien geht es jetzt auch los. In Indien hat man verstanden, dass man mit Export von Solarmodulen Geld machen kann. Und genau darum muss es jetzt gehen, auch in Deutschland. Wir müssen langfristig einen Atem haben und langfristig gucken, okay, wie können wir diese Transformation hinbekommen? Wir müssen uns ändern. Ja, wir haben uns abhängig gemacht von fossilen Energien. Die waren lange Zeit sehr günstig, aber das sind sie jetzt nicht mehr. Und wir sind erpressbar dadurch, dass wir abhängig sind von diesen fossilen Energien. Und ja, da müssen wir jetzt eine Transformation hinbekommen und alle mitnehmen, auch die, die damit große Schwierigkeiten haben.
Und wenn ich zum Stichwort Trittbrettfahrereffekt vielleicht noch ganz kurz eine Beobachtung ergänzen darf. Ich glaube, es ist eher andersrum, als Herr Bohley das dargestellt hat. Nicht, wenn einer viel macht, machen die anderen weniger, sondern wenn einer weniger macht, dann machen die anderen auch weniger. Das konnte man im Vorfeld ganz gut beobachten, als die Europäische Union darum gerungen hat, ein Klimaziel für 2035 einzureichen. Das ist eher erst kurz vor der Klimakonferenz gelungen, wochenlange Streitigkeiten. Und als andere Staaten gesehen haben, hoppla, die Industriestaaten der Europäischen Union, die ja massiv zum Klimawandel beigetragen haben, die kriegen das jetzt nicht hin, sich auf ein neues Ziel für 2035 zu verständigen. Ja, okay, dann lehnen wir uns jetzt auch erstmal zurück und reichen auch nichts ein.
Herr Mayer, China ist das Land, das am meisten Emissionen freisetzt. Und gleichzeitig haben wir gerade gehört, China geht voran in Sachen Technologien, die klimaneutral sind. Wären Sie manchmal gerne Umweltminister nicht in Niedersachsen, sondern in China?
Natürlich hat China da eine ganz große Verantwortung, aber ich sehe natürlich, dass dort massiv investiert wird in Ausbau Erneuerbaren. Bei Solar sind sie Spitzenreiter. Also dort geht 7-8 Mal so viel Erneuerbare jedes Jahr ans Netz wie mit Kohle. Und auch China hat sich Reduktionsziele jetzt erstmals gegeben. Und deshalb wäre es fatal zu sagen, wir machen jetzt einen Wettbewerb nach unten und wollen auch wieder irgendwie in Kohle gehen, sondern wir müssen eher da, da stimme ich der Industrie zu, wir müssen in Deutschland wieder Marktführer bei den Techniken sein. Es kann doch nicht sein, dass die Solarindustrie nach China abgewandert ist, sondern wir können sie auch in Deutschland herstellen. Bei der Windenergie haben wir noch die Unternehmen, die jetzt wieder nicht nur in Niedersachsen investieren, sowohl die auf See, auf Land. Wir sind bei den Kabelherstellern, beim Netzausbau mittlerweile sehr, sehr weit und innovativ und führend bei der Batterietechnik. Aber dafür wird es wichtig sein, dass wir auch endlich die Rahmenbedingungen so machen, dass wir so wie günstige Strompreise haben. Die Erneuerbaren sind so günstig wie nie. 6,4 Cent. Zeitmann ist dieses Jahr bei den Ausschreibungen gewesen, aber das haben weder Sie als Verbraucher noch die Wirtschaft, sondern wir belasten gerade erneuerbaren Strom mit 60% Steuern und Abgaben und die müssen runter. Wir müssen es endlich erreichen, dass wir auch bei der Industrie, dass der Stahl eben grün hergestellt wird, aber eben aus Europa kommt, aus Deutschland kommt und nicht aus China. Und dafür muss die Europäische Union die Rahmenbedingungen machen. Deshalb ist es so fatal, wenn man an diesen Klimazielen wankt, was die Industrie vor allem will. Die will Verlässlichkeit. VW hat massiv in Elektromobilität investiert, ist bei Elektroautos auch im deutschen Absatz vorn, weit vor Tesla und vor allen anderen. Bei Wärmepumpen haben wir im ersten Halbjahr, habe ich gerade in der Handwerkerzeitung gelesen, zum ersten Mal in Deutschland mehr Wärmepumpen verkauft als Öl- und Gasheizung. Also die Verbraucherinnen und Verbraucher sind viel weiter. Aber wenn jetzt im Bund diskutiert wird, die Förderung da wieder für einzukassieren oder für private Solaranlagen, da geht das gerade fürs Handwerk, für die Industrie in die völlig falsche Richtung, sondern wir müssen die grünen Technologien, das meine ich nicht parteipolitisch, die müssen wir auch industriell in Europa herstellen und da Marktführer werden, denn nicht nur in China, auch in vielen anderen Ländern, Indien, wird gerade auf erneuerbare Energiespartechnik gesetzt. Und das ist auch ein Wettbewerbsvorteil für uns, wenn wir dafür die Rahmenbedingungen endlich geben.
Herr Bohley, die DIHK hat gerade eine Studie veröffentlicht, die sie selbst in Auftrag gegeben hatte. Und in dieser Studie heißt es, dass sich Deutschland mit seiner Energiepolitik in eine Sackgasse manövriert hat. Was genau meinen Sie damit? Können wir uns Klimaschutz momentan einfach nicht leisten?
Naja, also wenn wir uns die Zahlen insbesondere in der Industrie angucken, ich hatte es vorhin erwähnt, 60% der größeren Industriebetriebe sagen, dass sie in Deutschland Produktion einstellen bzw. das planen, dann heißt es ja konkret, dass die Unternehmen sich von ihrem eigenen Klimaschutzziel oder vom deutschen Klimaschutzziel verabschiedet haben im Moment, weil sie nicht dran glauben, dass sie unter den aktuellen Rahmenbedingungen hier in Deutschland transformieren und gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben können. Gleichzeitig, die gleiche Umfrage, sagen uns 90% unserer Unternehmen, und das jetzt quer durch alle Branchen, wir vertreten ja als DIHK nicht nur die Industrie, sondern ja alle Branchen in Deutschland, bis auf die Kollegen vom Handwerk, sagen uns 90% unserer Unternehmen, dass sie eigene Klimaschutzziele, eigene Klimaneutralitätsziele haben bis 2045. Und 40% der Unternehmen haben sogar Ziele, die vor 2045 sind. Das zeigt also zum einen, dass Klimaschutz zur DNA auch in der Wirtschaft gehört. Natürlich, die Unternehmen würden gerne viel mehr auch in Klimaschutz investieren. Dass aber auf der anderen Seite offensichtlich, insbesondere für die energieintensiven Betriebe, die Rahmenbedingungen hier an der Stelle nicht passen. Und da kommen also verschiedene Entwicklungen zusammen. Kollege Meyer hat ja das schon genannt, was bei den Strompreisen weiter passieren muss, damit die Unternehmen elektrifizieren können, weil Elektrifizierung häufig natürlich auch in den Betrieben der einfachste Weg ist, um klimaneutral zu werden. Das verhindern aktuell die Strompreise. Und wenn Sie in unsere Studie schauen, das sind von den 5 Billionen Systemkosten bis 2049, also zwischen heute und 2049, entfallen etwa 1,1 Billionen, also gut 20% auf den Stromnetzausbau.
Ich glaube, das mit den 5 Billionen müssen Sie mal ganz kurz erklären. Das haben wir noch nicht eingeführt. Also Sie haben berechnet, die Energiewende würde die deutsche Industrie 5 Billionen kosten.
Die Energiewende verursacht Gesamtsystemkosten, die dann von der Wirtschaft und den privaten Haushalten getragen werden müssen in Höhe von 5 Billionen Euro in den kommenden 25 Jahren. Von diesen 5 Billionen Euro entfallen eben 1,1 Billionen auf den Stromnetzausbau. Sie sehen also, das ist eine ganz erhebliche Größe. Und das ist eben die Kehrseite auch der Medaille. Wenn wir über ein erneuerbares Stromsystem in Deutschland sprechen, dann haben wir eben einen erheblichen Ausbaubedarf der Stromnetze. Verursacht auch natürlich durch Wärmepumpen, durch Elektromobilität, durch die Digitalisierung. durch den Bau von Rechenzentren, durch die Umstellung in der Industrie von, wird ja heute vielfach noch Gas verwendet für die Prozesswärme. Ne? Die Industrie braucht ja häufig sehr hohe Temperaturen, bis über 1000 Grad. Wenn Sie das alles elektrifizieren wollen, brauchen Sie natürlich deutlich mehr Strom. Und wenn Sie mehr Strom brauchen, brauchen wir auch mehr Stromnetze. Und Stromnetze sind im Bau und im Unterhalt einfach teuer. Und das schlägt eben auch über die Stromrechnungen langfristig zu Buche, sodass viele Unternehmen, insbesondere in der Industrie, eben derzeit keinen Business Case am Standort Deutschland sehen.
Herr Mayer, ich denke, dass Sie diese Klagen aus der Industrie, aus der Wirtschaft kennen. Wie beantworten Sie die?
Ja, deshalb haben wir uns als Niedersachsen-Zusammenbürgers mit den DIHK-Gewerkschaften immer früh für einen Transformationsstrompreis ausgesprochen. Weil wenn wir zum Beispiel ein Elektrostahlwerk haben, dann brauchen die günstigen, sauberen Strom. Und ich glaube auch, dass es ist ja angesprochen worden, die enormen Kosten des Netzausbaus. Denn natürlich, Niedersachsen hat jetzt 102% erneuerbaren Stromanteil. Also wir liefern nur nach Hamburg und Bremen, also wir erzeugen mehr erneuerbaren Strom sehr, sehr günstig, als wir selber verbrauchen. Und solche großen, und da der Süden, Bayern etc., das ist auch meine Kritik jetzt an neuen Gaskraftwerken. Im Norden wird kein einziges gebaut werden, weil wir sie nicht brauchen, weil wir jederzeit genug Strom haben. Aber solche großen Trassen wie den Südling, also die Windstrom aus der Nordsee nach Bayern oder nach Baden-Württemberg bringen, die kosten natürlich große, große Summen, weil man dort eben aus meiner Sicht den Ausbau der Erneuerbaren verschlafen hat, die am günstigsten sind. Gas und Öl ist das teuerste. Das Kohlekraftwerk und das Gaskraftwerk bestimmen den Strompreis an der Börse nach oben. Und deshalb muss der Staat zum einen reagieren. Stromsteuer muss weg für alle Haushalte und für alle Industrien. Also diese 2 Cent war ja versprochen worden. Und die Länder setzen sich auch parteiübergreifend ein, dass die runterfallen. Würde sofort auch Ladestrompreise senken bei E-Autos, würde sofort Wärmepumpen günstiger machen. Wäre sehr sozial. Und ich glaube auch, dass beim Netzausbau, da gibt es ja verschiedene Fondslösungen. Es kann nicht sein, dass das allein über den Strompreis und von Haushalten und Industrie bezahlt wird, sondern da muss, das ist eine sinnvolle Investition in die Netze, weil der Netzausbau bringt eben auch Reduzierungskosten, indem wir den Strom besser verteilen. Aber das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und in Klimaschutz zu investieren ist immer besser als nichts zu tun, denn wir haben natürlich auch die großen wirtschaftlichen Kosten des Nichtstuns. Alleine die Katastrophe im Ahrtal hat neben vielen Menschen eben 40 Milliarden Schäden ausgelöst. Die Versicherungen haben gerade nochmal gemeldet, wie viele Billionen wir weltweit an Klimaschäden haben. Das muss man auch immer damit gegenrechnen, wenn es darum geht, der Industrie, den Haushalten bei der Wärmewende zu helfen, dass wir dort eben stärker elektrifizieren und auf erneuerbare Energien setzen und die CO2-Emissionen drosseln.
Sie hören den Deutschlandfunk. Zur Diskussion anlässlich der Weltklimakonferenz in Belém geht es um die Frage, wie gerechter Klimaschutz gelingen kann. Mit in der Runde dabei sind meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk. Sie hat den Fokus Umwelt und Klima und ist gerade in Belém. Genauso wie der Klimaforscher Niklas Höhne. Außerdem zugeschaltet ist Sebastian Bohley, Bereichsleiter Energie, Umwelt, Industrie bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer und der niedersächsische Umwelt- und Energieminister Christian Mayer, Mitglied der Grünen. Herr Höhne, über Energien zu sprechen, das klingt oft ziemlich technisch. Es hat ja auch was mit Physik zu tun, mit Effizienzsteigerung. Wie ist es denn eigentlich mit der emotionalen Komponente? Würden Sie sagen, es gibt auch eine emotionale Bindung zu fossilen Energieträgern, zum Beispiel zu Benzin, zu Öl, zu Gas? Also dass Menschen und auch Unternehmer sich eine Welt ohne sie einfach nicht vorstellen wollen oder auch können, weil sie an ihnen hängen?
Ich glaube, es gibt eine emotionale Bindung, oder die, wo wir alle Schwierigkeiten haben, ist, uns zu ändern. Ja, wir wollen, glaube ich, als Menschen grundsätzlich erstmal, dass alles gleich bleibt. Und in diesem Fall muss alles komplett anders werden. Ja, alles, was wir heute machen, müssen wir eigentlich anders machen. Und das ist sehr schwierig. Und das bewirkt, dass wir Widerstand haben. Aber ich glaube, was hier ganz wichtig ist bei der Diskussion, ist zu sehen, dass das jetzige System auf fossilen Energien basierend extrem teuer und extrem gefährlich ist. Ja, also wir laufen in die Klimakatastrophe zum einen, aber zum anderen geben wir sehr, sehr viel Geld aus für fossile Energien. Also in Deutschland 80 Milliarden werden ausgegeben, um fossile Energien zu importieren nach Deutschland. Und das ist einfach extrem teuer. Und wir sind erpressbar, und zwar offen erpressbar. Also es gab letztens einen Brief von der US-Regierung zusammen mit Katar, dass sie den Gashahn zudrehen wollen, wenn die Europäische Union stärkere Regulierung für EU-Unternehmen umsetzen wird. Ja, also wir sind klar erpressbar und das jetzige System ist einfach nicht haltbar. Und deswegen ist ja die Idee, ein neues Energiesystem aufzubauen. Und das ist ja, wir brauchen da richtig viel Geld, aber das sind eigentlich Investitionen. Denn wenn wir das richtig machen, dann ist dieses Energiesystem am Ende ein günstigeres als das jetzt ist, auch ein sicheres und auch eins, wo wir nicht abhängig sind von außen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann heißt es doch, wir müssen mehr Klimaschutz machen und nicht weniger. Denn wenn wir das teurer machen, was wir nicht haben wollen, nämlich Kohle, Öl und Gas, dann können wir damit Einnahmen generieren und die können wir dann nutzen, um die Erneuerbaren massiv auszubauen, weil die senken die Energiekosten und den Strompreis langfristig. Und wir können auch der energieintensiven Industrie helfen, die Transformation hinzubekommen. Und wir können auch den sozial Schwachen in unserer Gesellschaft helfen, mit den hohen Energiepreisen umzugehen. Das wäre, glaube ich, das richtige Modell. Mehr Klimaschutz und das Geld, das dabei reinkommt, gut zu verteilen an die, die es wirklich brauchen und nicht die zu unterstützen, die möglichst lange an ihrem fossilen Geschäftsmodell festgehalten haben.
Herr Polay, Sie hatten angesprochen, dass sich Unternehmen unter Druck fühlen bei dem Tempo und auch bei den Vorgaben und dass sie überlegen, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Wenn Sie jetzt Herrn Höhne hören, können Sie sich auf die Ziele zumindest trotzdem einigen oder geht Ihnen das alles zu schnell?
Ja, wie gesagt, ein Großteil der Unternehmen hat sich ja eigene Klimaneutralitätsziele gesetzt, die sich ja auch mit dem deutschen Klimaneutralitätsziel 2045 decken. Das Problem ist nur, wenn Sie in unsere Studie reingucken, ist es mitnichten so, dass wenn wir die Transformation geschafft haben, das heißt dann im Jahr 2045 klimaneutral sind, ein Energiesystem haben, das mit günstigen Energiekosten hier zu Buche schlägt. Im Gegenteil, die Kosten werden in jedem Fall höher sein als der Status quo. Das heißt natürlich nicht, dass wir nichts machen sollen, aber das müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir in Deutschland keine besonders guten Bedingungen für erneuerbare Energien haben. Herr Mayer natürlich mit Ausnahme von Niedersachsen, das ist klar. Aber wenn wir uns mal das gesamte Land anschauen, dann sind die Bedingungen hier nicht besonders gut. Die sind woanders einfach deutlich besser, was erneuerbare Energien angeht, sodass wir in Deutschland auch immer auf Energieimporte werden angewiesen sein. Also wir werden das, was wir heute an Öl, an Kohle, an Gas importieren, sukzessive Schritt für Schritt natürlich durch Wasserstoff und synthetische Treibstoffe etc. auch ersetzen können. Da haben wir auch den großen Vorteil, dass solche Brenn- und Treibstoffe ja weltweit produziert werden können. Bei Öl und Gas und auch bei Kohle sind wir ja von relativ wenigen Ländern abhängig. So viele große Lieferanten gibt es halt nicht auf der Welt. Das ist bei dem ganzen Thema Wasserstoff und synthetische Treibstoffe ein ganz anderes Thema, weil gute erneuerbare Standorte finden Sie natürlich auf der ganzen Welt. Und das heißt, die ganze Welt kann zum Energieexporteur auch werden. Und deswegen müssen wir auch in Deutschland am Ende weiterhin einen erheblichen Teil unserer Energie importieren, einfach weil wir in Deutschland nicht die besten Standorte haben werden, um zu sagen, wir können uns zumindest sehr weitgehend hier in Deutschland selber mit unseren erneuerbaren Energien versorgen. So werden wir in jedem Fall kein attraktiver Wirtschaftsstandort bleiben.
Herr Mayer, ich könnte mir vorstellen, dass Sie darauf antworten wollen.
Ja, es stimmt ja, dass wir natürlich auch, jetzt sind wir bei Öl, Gas und Kohle ja fast ausschließlich vom Ausland abhängig. Früher war es Putin, jetzt will uns Herr Trump das Fracking-Gas verkaufen, was nicht billiger wird und wo wir viel Geld ins Ausland geben oder wenn wir mit Autos aus Saudi-Arabien Sprit fahren. Aber deswegen werden wir auch grüne Energien, das stimmt, andere haben bessere Bedingungen, um grünen Wasserstoff herzustellen, grünes Methan. Aber wir werden natürlich jedes Windrad und auch jede Solaranlage in Süddeutschland, jeder Speicher, jede Biogasanlage, jedes Gebäude, was gar keine Energie mehr braucht, weil es endlich mal saniert ist, weil man den Energieverbrauch modernisiert. Wir haben immer noch einen Stillstand im Wohnungsbau und auch gerade bei der Sanierung, wo viele Menschen in schlecht sanierten Häusern lecken und eben die Energie zum Fenster herausgeht. Und auch die Industrie zu helfen, sparsamer zu werden, umzusteuern, ist am Ende nicht nur Sparen an CO2-Emissionen, sondern auch Sparen am Geldbeutel und macht uns wirtschaftlicher und effizienter. Also die Alternative, und so habe ich es ja auch nicht verstanden, ist ja nicht nichts tun, sondern wir müssen die Erneuerbaren ausbauen. Wir haben bei den Batteriespeichern eine riesige Revolution in den letzten Jahren in ganz Deutschland. Also das Speichern von Strom wird immer einfacher. Wir rüsten in Niedersachsen unsere Gasspeicher auf grünen Wasserstoff um. Also da ist einiges im Gange, um zu einem klimagerechten und auch sicheren, weil wir sind da nicht abhängig von anderen, energieunabhängigen System zu kommen. Und da müssen wir eben jetzt investieren, weil alles, was wir warten und weiterhin Gas und Öl verbrauchen, ist nicht nur schlecht fürs Klima, sondern schadet am Ende auch der Wirtschaft und unserem Geldbeutel. Und deshalb muss man das Tempo aus meiner Sicht erhöhen, denn der Meeresspiegelanstieg und die CO2-Erwärmung warten nicht.
Herr Höhne, ich habe Sie auch in der Leitung gehört. Wollten Sie auch noch mal darauf antworten? Und kann ich Ihnen noch eine Frage mitgeben? Wir haben jetzt also die Aussage, dass wir das Tempo erhöhen müssen. Und wir haben die Aussage der Industrie, dass sie überlegt, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern, was natürlich auch nicht im Interesse der deutschen Wirtschaft wäre und der Arbeitnehmer. Also wie kann man das zusammenbringen?
Also zum einen werden wir wahrscheinlich auch in einem klimaneutralen Energiesystem Energie importieren müssen von außen, aber sehr, sehr viel weniger als jetzt, also Größenordnung maximal ein Drittel davon, weil das neue System sehr viel effizienter ist. Ja? Wenn man fossile Energien verbrennt, dann geht sehr viel einfach verloren. Ne? Beim Auto bleibt von der Energie am Ende, keine Ahnung, nur noch 30% übrig, die dann wirklich ins Fahren geht. Und das sind bei den elektrifizierten Prozessen ist das alles sehr viel effizienter. Deswegen ist das wirklich gut. Und ja, die andere Sache ist die, dass wir, wenn wir uns ändern müssen, dann müssen wir natürlich auch die gesamte Struktur ändern und auch verschiedene Arbeitsplätze schaffen. Da werden tatsächlich Arbeitsplätze verloren gehen in den Bereichen, wo eben das Geschäftsmodell ist, mit billigen fossilen Energien Produkte herzustellen. Das wird in der Zukunft nicht mehr funktionieren und diese Arbeitsplätze wird es auch nicht mehr geben hier. Aber dafür wird es eben andere geben, wo wir eben CO2-freie Produkte herstellen und das sind dann zukunftsfähige Jobs. Und da gilt es eben, den Menschen zu helfen und auch den ganzen Regionen zu helfen, diese Transformation hinzubekommen. Und auch das geht wieder, wenn wir eben Klimaschutz machen, das teurer machen, was wir nicht haben wollen. Und mit diesen Einnahmen kann man diese Transformation dann auch finanzieren.
Ich würde der Debatte gerne zwei Punkte hinzufügen, wenn ich darf, Elena.
Ja.
Das eine ist, dass ich mich gegen dieses Narrativ verwehre, dass es der Wirtschaft aktuell schlecht gehen würde wegen der Klimapolitik. Hm. Ja, die Klimapolitik, die Transformation stellt die deutsche Wirtschaft vor erhebliche Herausforderungen. Das ist richtig. Und ich bin auch der Überzeugung, dass die Politik diese Herausforderungen nicht angemessen abpuffert, insbesondere deshalb, weil sie einen enormen Zickzackkurs fährt. Wenn wir uns die deutsche Wirtschaft aber anschauen, dann liegen die Gründe für die aktuelle Schwäche auch an anderer Stelle, nämlich beispielsweise in einem deutlich veralteten Kapitalstock, in einem Fachkräfteproblem und in einer jahrelangen Exportorientierung, die jetzt nicht mehr funktioniert, weil beispielsweise China als Markt nicht mehr verfügbar ist, weil China jetzt lieber selbst Dinge exportiert. Also da müssen wir uns, glaube ich, ehrlich machen und nicht immer auf die Klimapolitik zeigen, die ja, wie gesagt, eine Herausforderung ist, aber sicherlich nicht der alleinige Grund, warum es der deutschen Wirtschaft schlecht geht. Dann würde ich im zweiten gerne ein bisschen aufziehen, weil wir fokussieren uns jetzt wirklich sehr auf die deutsche Perspektive. Ich sitze hier aber auf der Weltklimakonferenz.
Genau, da wollte ich auch noch mal einhaken an Katrin, dass du uns diesen Tellerrandblick ermöglichen kannst, also Blick über den Tellerrand. Dieses Dilemma, was hier beschrieben wird, das müssen ja andere Staaten auch für sich lösen. Hast du einen Einblick, wie andere Staaten durch dieses Dilemma hindurch navigieren?
Naja, das ist kein Dilemma, das alle Staaten lösen müssen, weil insbesondere Teile der Entwicklungsstaaten sich nie auf den Weg gemacht haben, sich so abhängig von fossilen Energien zu machen. Die überspringen diesen Schritt. Die setzen jetzt teilweise von Anfang an auf erneuerbare Energien. Wenn wir uns den Gastgeber der Klimakonferenz 2027 anschauen, Äthiopien, die haben ein Einfuhrverbot für Verbrennermotoren erlassen. Da kommt kein Verbrenner mehr ins Land. Das bedeutet, dieses Land hat sich aufgemacht in Richtung Elektromobilität. Und die haben, insbesondere dank Wasserkraft, einfach schon jetzt fast ausschließlich erneuerbare Energien im System. Da ist nichts mehr mit Fossilen. Das heißt, diese Weg vom fossilen Debatte ist eine sehr stark industriestaatlich geprägte Debatte und natürlich, wenn wir auf die Ölstaaten des arabischen Raums schauen, auch dort eine zentrale Debatte. Und genau dort liegen ja auch die Verhinderer von internationalen Möglichkeiten. Wenn wir uns Saudi-Arabien angucken, die haben in den vergangenen Jahren auf Klimakonferenzen immer blockiert, wenn es um die Abkehr von fossilen Energien geht, weil Saudi-Arabien als Staat unglaublich abhängig ist vom Export von Öl und Gas. Deshalb sagte ich eben, wir führen eine sehr stark deutsche Debatte, wenn wir nur darauf fokussieren, dass es um einen Ausstieg geht. Ja, um den geht es in vielen Industriestaaten, aber eben nicht nur, weil andere Staaten schon jetzt für sich Entwicklungsmöglichkeiten gesehen haben im Bereich der Erneuerbaren. Die überspringen das Fossile und gehen direkt in die Revolution des Elektro.
Herr Mayer, Sie als Politiker, Ihr Metier ist es ja, Menschen zu begeistern für Ideen. Sie müssen Wähler gewinnen, Sie müssen Menschen mitnehmen. UN-Generalsekretär Guterres hat davon gesprochen, dass das Pariser Klimaabkommen gescheitert ist. Wir steuern auf 2,8 Grad Erderwärmung zu, nicht auf 1,5 Grad. Wie könnte man dieses Scheitern reflektieren? Welche Dinge könnte man anders machen, um Menschen, um Unternehmer, um andere Staaten, Nachbarstaaten für den Klimaschutz zu begeistern?
Wir müssen, glaube ich, vermitteln, was das wirklich für uns Menschen bringt. Nicht nur sozusagen mit der Klimakrise zu argumentieren und den Schäden, sondern auch mit den wirtschaftlichen Vorteilen. Und bei den Erneuerbaren haben wir in Niedersachsen gerade in den Orten, wo wir viele haben, eine sehr hohe Zustimmung. Und es liegt auch daran, was wir vor 2 Jahren ein Bürgerbeteiligungsgesetz gemacht haben. Also bei uns für jedes Windrad bringt nicht nur Geld in die Gemeindekasse, sondern auch noch an die Bürgerinnen drumherum und dass sie günstigen Strompreis kriegen. Also das sind Effekte, die dazu geführt haben, dass wir momentan Beschlüsse, Gemeinderäte, Kreistage, die einstimmig mehr Windenergie wollen, Flächen vorsehen und sagen, das ist ein ganz großes Modell der Wertschöpfung und auch viele Unternehmen, die sich nicht nur bei Elektromobilität darauf eingelassen haben, diese Produkte der Zukunft zu produzieren und damit gerade Wertschöpfung, gerade für die ländlichen Räume dann auch bringen, wo dann eben Millioneninvestitionen dort gehen und die eben aber auch genau sagen, jetzt muss die Politik zuverlässig sein. Ich habe bei mir in Ort, ich komme aus Holzminden, wir haben einen Wärmepumpenhersteller, Stiebel Eltor, die haben 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen im letzten Jahr, weil sie gesagt haben, Politik will in Wärmepumpen gehen. Die waren vor 2 Jahren in Kurzarbeit, als es alles einbrach, die Förderung. Jetzt läuft die Förderung wieder und jetzt sagt bloß nicht wieder den Wandel. Und ich glaube, dass wir gerade auch in Deutschland gute Standorte und gute Unternehmen und Know-how haben, um, das ist ein kleiner Familienbetrieb, um sozusagen auch solche Gewinnergeschichten auch zu erzählen. Und die Leute müssen es merken. Und das ist ein großer Fehler in der Berliner Politik. Deshalb die Strompreise sind ganz entscheidend. Und jetzt wird argumentiert, es sind nur 2 Cent gewesen, die man jetzt nicht gesenkt hätte. Das ist für kleine Haushalte oder 100 Euro sind das dann im Jahr. Das wäre schon ein wichtiges Zeichen gewesen, dass Politik mal verstanden hätte, dass die Energiekosten deutlich gesenkt werden müssen, gerade für Menschen mit einkommensschwachen Portemonnaies, dass es eben auch ein sozialer Fortschritt ist, wenn man die Bude nicht nur warm hat und sich nicht die Sorgen machen muss, wie ändert sich der Gas- oder der Ölpreis in den nächsten Jahren, was hat Herr Trump wieder für einen Tweet abgesetzt, sondern mit Erneuerbaren und erneuerbarer Wärme ist man eben heimisch, ist sicher und hat auch eine gewisse Preisstabilität, weil sie eben hier vor Ort erzeugt werden und andere Länder machen es vor und deshalb kann ich nur raten, auf den Kurs zu halten und nicht wieder ein Rollback zu machen, weil mit Verbrennerautos wird man nicht die Märkte der Zukunft erobern. Und deshalb müssen wir schnell bei den Arbeitsplätzen sein und die Technik hier im Land lassen und eben auch verstehen, dass die Industrie gute Rahmenbedingungen braucht, dass sie hier gehalten wird und dass sie deshalb auch manchmal Schutz braucht und auch manchmal eine finanzielle Unterstützung, damit der grüne Stahl aus Deutschland kommt und nicht aus China oder aus den USA.
Herr Bohley, welche Rahmenbedingungen wünschen Sie sich da?
Ja, Frau Büsker hat ja ein ganz wichtiges Thema gesagt. Wir haben in Deutschland eben nicht nur ein Problem mit hohen Energiepreisen und die sind nun bei weitem nicht nur auf das Thema Klimaschutz zurückzuführen. Die Energiewende kann ja nun nichts dafür, dass Herr Putin gemeint hat, er müsste in die Ukraine einmarschieren. Wir haben eben ganz viele andere Probleme in diesem Land. Wir sind ein Hochsteuerland, wir sind ein Hochlohnland, wir haben hohe und wahrscheinlich deutlich weiter steigende Lohnnebenkosten. Wir sind ja nun nicht dafür bekannt, dass wir hier mit wenig Bürokratie unterwegs sind. Und das macht ja das Problem der hohen Energiepreise zu einem noch größeren Problem für eben mehr Unternehmen. Und deswegen reden wir ja aktuell nicht nur über Probleme in der energieintensiven Industrie, die natürlich sehr direkt auch von den hohen Energiepreisen betroffen sind, sondern die Probleme ziehen sich ja durch weite Teile der deutschen Wirtschaft auch jenseits der Industrie ja durch, einfach weil die Rahmenbedingungen auch jenseits der Energie- und Klimapolitik derzeit eben nicht so sind, dass die Unternehmen wahnsinnig gerne in den Standort Deutschland investieren. Das heißt, wir müssen nicht nur unsere Hausaufgaben machen im Bereich der Energie- und Klimapolitik, da hat Herr Mayer ja gerade zu Recht auch einiges angesprochen, sondern wir müssen eben auch gucken, wie kriegen wir generell bessere Investitionsbedingungen hier am Standort Deutschland hin, damit es eben den Unternehmen auch Spaß macht, hier zu investieren. Und es ist ja völlig klar, wenn Sie jetzt hier neu am Standort investieren, dann hat das natürlich auch mit dem Klimaschutz zu tun, weil dann investieren Sie ja auch in neue Maschinen und Anlagen, die im Zweifel immer eine höhere Energieeffizienz aufweisen. Das heißt, Sie kriegen mehr Output für den gleichen Energieeinsatz oder den gleichen Output für weniger Energieeinsatz und tun damit gleich was für den Klimaschutz. Und wenn Sie einen neuen Standort aufziehen, dann denken Sie hier sowieso dran, kann ich Photovoltaik auf meinen Hallendächern mit einbinden? Wie sieht's mit Speicher aus? Sie bauen dann direkt Ladeinfrastruktur hin, sodass Sie Ihre Firmenflotten auf Elektro umstellen können und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend ihre Autos laden können und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen gute Rahmenbedingungen, die weit über dieses Energiethema eben auch hinausgehen.
Ein entscheidender Standortvorteil könnte ja die Demokratie sein, die stabile. Ann-Kathrin, Auf welches Land schaut man denn momentan? Also die Rolle von China ist jetzt schon erwähnt worden. Wie steht es denn mit der Europäischen Union? Die hat ihre Klimaziele für 2040 ja gerade ein klein wenig gelockert. Ist das auch ein Eingeständnis, dass man die Vorreiterrolle, die man gerne hätte, nicht hat international?
Naja, am Klimaziel für 2050 hat sich ja vorerst nichts verändert. Also bis 2050 klimaneutral zu sein, ist definitiv weiter auf der Agenda der Europäischen Union. Insofern würde ich von einer Lockerung gar nicht unbedingt sprechen. Aber ja, das Zwischenziel ist jetzt hinterlegt mit 5% Möglichkeit, internationale Klimazertifikate zu kaufen. Das bedeutet also, den Klimaschutz nicht im eigenen Land zu machen, beziehungsweise halt nicht in der Europäischen Union, sondern CO2-Zertifikate für Projekte im Ausland zuzukaufen. Das sehen viele Beobachterinnen und Beobachter eben als Abschwächung, weil es bedeutet, dass man im Inland nicht mehr so viel machen muss. Das ist international definitiv wahrgenommen worden. Den EU-UmweltministerInnen war es aber insbesondere wichtig, überhaupt hier mit einem Klimaziel für 2040 beziehungsweise davon abgeleitet für 2035 zu kommen. Weil diese sogenannten NDCs eben ein ganz zentraler Punkt im Prozess sind, mussten vor dieser Klimakonferenz eingereicht werden. Davon abgeleitet werden hier viele Diskussionen geführt, nämlich wenn man festgestellt hat, die Ziele reichen nicht, um das 1,5-Grad-Limit zu erhalten, ist jetzt die große Frage, wie geht es hier weiter? Vor Ort präsentiert sich die EU weiterhin als selbsternannter verlässlicher Partner und im Vergleich zu den USA ist sie das ja auch, weil die Europäische Union ist hier, sie schmiedet Bündnisse, sie hat ein Ziel eingereicht, die USA sind nicht mal da. Mit denen kann man gar nicht reden. In Klammern, was einige auch ganz gut finden, weil das bedeutet, dass die USA auch nichts blockieren können. Und die derzeitige Regierung würde das mutmaßlich tun. Also Europäische Union hier durchaus weiterhin ein wichtiger Akteur. Aber ich komme nochmal zurück auf die eingangs geschilderte Finanzierungsfrage. Das ist der Punkt, wo die EU jetzt nochmal viel stärker als in den Vorjahren auch die Hand auf dem Portemonnaie hat, weil die Staaten alle mit ihrer eigenen finanziellen Situation kämpfen. Auch Deutschland hat ja seine Klimafinanzierungszahlungen etwas runtergeschraubt in diesem Jahr. Das betrifft auch andere Staaten, die nicht mehr so viel Geld geben. Und das wiederum hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Verhandlungsprozesse, weil wie dargestellt, das ist insbesondere den Entwicklungsländern schon auch wichtig, dass diese Zahlungen verlässlich kommen. Und ja, deshalb gucken hier ganz viele auch auf China. Die haben einen großen Pavillon hier aufgebaut im Eingangsbereich, führen viele Veranstaltungen durch. Klar ist aber auch, Leadership durch China würde ganz anders aussehen. Die setzen tendenziell eher auf bilaterale Absprachen als auf Multilateralismus. Also das wird spannend zu beobachten, inwieweit die sich auch in den Verhandlungen hier verhalten.
Herr Höhne, liberale Demokratien, die stehen weltweit unter Druck. Das haben wir auch hier in der Diskussion in der letzten Zeit immer wieder thematisiert. Wie soll man den Wählerinnen und Wählern in diesen Demokratien vermitteln, dass sie jetzt möglichst viel Geld in die Hand nehmen müssen, beziehungsweise Steuergeld in die Hand genommen werden wird, um in anderen Ländern Klimatechnologien voranzubringen?
Ja, grundsätzlich haben wir, glaube ich, gelernt, auch in der letzten Legislaturperiode, dass Klimaschutz nur funktioniert, wenn die Menschen mitgenommen werden. Und das ist eben extrem wichtig, dass wir das machen. Und ja, aus meiner Sicht ist es eben ganz wichtig, klarzumachen, dass Demokratie funktioniert und auch komplexe Probleme lösen kann. Ja, die in der jetzigen Demokratie alles so kurzlebig. Das öffnet Tür und Tor für Populismus und populistische Parteien sind sehr im Kommen sozusagen, aber das ist ein komplexes Problem und für komplexe Probleme gibt es nur komplexe Lösungen. Und die genau hinzubekommen, das ist genau das. Und wenn man jetzt sagt, ja, Klimaschutz ist zu kompliziert, wir machen weniger, das ist exakt der falsche Weg. Das würde man ja sogar auch der AfD oder der extremen Rechten in die Hände spielen. Sondern das Gegenteil muss man machen. Man muss zeigen, dass wir als Demokratie in der Lage sind, auch komplexe Probleme zu lösen. Da muss es doch hingehen. Und weniger Klimaschutz zu machen, damit machen wir es sicherlich nicht.
Wie kann gerechter Klimaschutz gelingen? Darüber haben diskutiert Ann-Kathrin Büsker, Klimaredakteurin beim Deutschlandfunk, Niklas Höhne, Klimapolitik-Experte, Sebastian Boley, Bereichsleiter Energie, Umwelt, Industrie bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer und Christian Mayer, Grünpolitiker und Umwelt- und Energieminister in Niedersachsen. An Sie alle ein herzliches Dankeschön. Mein Name ist Elena Gorges.